dann würde ich, ich denke, wir machen ja noch eine Schlussrunde mit allen drei Referenten, wenn wir die Zeit dazu haben. Und dann könnte man nochmal drauf zurückkommen. Ansonsten würde ich jetzt Herrn Dr. Kaufmann. Möchten Sie stehen, sitzen?
Aufstehen.
Der Tisch wackelt.
Ich bräuchte aber was zu trinken, weil ich trinke relativ viel. Also eine Flasche aus dem Mann. So, dann fange ich schon mal an. Genau. Die erste Herausforderung trage ich in meinem Namen. Ich bin nicht Konstantin Fischer. Das ist eigentlich der, der heute hier sprechen sollte. Der ist Referent für Recht bei uns. Ich bin Leiter des Berliner Büros und Referent für Wirtschaft, Arbeitswelt bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten. Und ich habe eine zweite Herausforderung. Ich konnte mich mit Herrn Fischer absolut nicht mehr abstimmen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was er hier machen wollte. Ich habe gestern früh nachts davon erfahren. Ich glaube, dass ich trotzdem einiges zu dem Thema sagen kann. Ich habe jetzt keine extra Präsentation, wir können also theoretisch das ausmachen. Dann warten Sie nicht so gespannt, was da jetzt passiert, weil da passiert nichts. Und ich habe mir kurz den Arbeitsauftrag mal mitgenommen, Chancen und Risiken für Werkstätten für behinderte Menschen. So, ich hatte eine 5-stündige Autofahrt, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, was ich Ihnen heute präsentiere. Und es wird ziemlich deutlich, hier sitzt unglaublich viel Expertenwissen, aber trotzdem sprechen wir, glaube ich, selbst in diesem Raum schon mit sehr unterschiedlichen Sprachen. Insofern unterbrechen Sie mich bitte, falls Sie was nicht verstehen oder falls ich was falsch erkläre oder falls es Nachfragen gibt. Zum einen habe ich mir überlegt, was ist für uns aus unserer Sicht eigentlich Chance, was ist Risiko, was ist vielleicht noch gar nicht so richtig bewertbar. Weil wie Sie wissen, im Bundesteilhabegesetz sind, glaube ich, über 200 Seiten. Herr Bauer hat es eigentlich schon ausführlich dargelegt. Es wird sehr, sehr viel beschrieben, aber es sind nicht immer überall alle richtig getroffen. Es gibt sehr, sehr viele Regelungsinhalte, die absolut unkonkret sind. Also wo dann wirklich im Land jemand sagt, nö, ich interpretiere das so. Und mit Verlaub, dann kann das BMAS auch sagen, was es will. Dann ist das BMAS nämlich raus. Das ist so die erste Kernkonsequenz, die Sie, glaube ich, durchaus verinnerlichen müssten. Ich bin relativ positiv an dieses Gesetz rangegangen, hieß auch immer noch. Wir hatten aber dieses Jahr unglaublich viele Arbeitsgruppen mit ganz vielen Vertretern aus den Ländern. Und hätte ich Haare, dann hätten die sich bei mir gekräuselt. Das geht bei mir nicht, da sind nur beim Bart. Insofern sollte man wirklich ganz genau darauf achten, was passiert in den Bundesländern. Und da würde ich ein bisschen jetzt den Fokus drauf haben, wo wir genau hinschauen sollen. Ich habe mir 5 Chancen aus Sicht der Werkstätten, vielleicht auch ein bisschen oder hoffentlich auch aus Sicht der Werkstattbeschäftigten aufgeschrieben. Die erste Chance prinzipiell ist das ganze Thema Personenzentrierung und das ganze Thema, wir wenden uns von der Fürsorge zur Teilhabe. Wer sich noch erinnert, das ganze Gesetz sollte eigentlich mal Bundesleistungsgesetz heißen. Ist leider nicht so gekommen. Wäre ein schönerer Name gewesen, weil er nämlich Leistung im Titel gesteckt hätte. Es ist jetzt ein Teilhabegesetz, das teilweise Leistungen ohne Anrechnung von Einkommen vergibt, teilweise andere Leistungen immer noch mit Anrechnung. Auch da sieht man so ein bisschen, es hat sich zwar was geändert, es hat sich aber nicht alles richtig geändert zur Zufriedenheit von vielen Menschen. Aber der erste Punkt ist, glaube ich, dass allein diese Denke mehr Personenzentrierung auch gesetzlich verankert, auch bei den Kostenträgern verankert, in welchem Paragraphen auch immer, da werde ich nochmal was zu sagen, dass das natürlich uns auch als Leistungserbringer zumindest bewegt. Weil wir, glaube ich, dadurch auch überlegen können, wie können wir denn unsere Angebote noch mehr beim Menschen ausrichten, wie kann das personenzentrierter werden. Und es geht natürlich leichter, wenn sich nicht nur die Werkstatt bewegt, sondern wenn sich auch der Kostenträger und auch andere Akteure bewegen. Das ist, glaube ich, an sich erstmal eine Chance. Gleichwohl muss man sagen, die sich noch nicht konkret in irgendwelchen Paragraphen manifestiert. Es gibt einige Paragraphen, die haben sich gut geändert. Da kann man sagen, okay, da steht jetzt wirklich die Person im Mittelpunkt. Dann gibt es andere Sachen, die haben sich gar nicht geändert. Schönes Beispiel, wir sprechen alle von der Gesamtplanung. So, wer mal in das alte Gesetz guckt, die Gesamtplanung gab es schon immer. Das hat bloß keiner gemacht. Okay, da haben es viele nicht so gemacht, wie man es hätte machen können. Also, okay, Generalkritik ist nicht gut, will ich auch nicht machen, aber ich kenne Bundesländer, da wurde es nicht ganz so ernst genommen, wie es vielleicht jetzt ernst genommen werden sollte. Und die Frage ist, mit welchen Verbindlichkeiten wird das heute ernster genommen? Und das ist, glaube ich, noch nicht wirklich konkret bis zum Ende gedacht. Aber zu dem Punkt kommen wir noch. Was ist eine zweite Chance für Werkstätten, beziehungsweise auch für Werkstattträger, auch für Werkstattbeschäftigte? Das sind natürlich die ganzen Wettbewerbsmöglichkeiten, die wir momentan haben. Insbesondere das Budget für Arbeit. Da haben wir jetzt relativ viel schon zugehört. Aber natürlich auch, was Herr Bauer gesagt hat, das Thema andere Anbieter. Und ich glaube, Frau Rustig hat es gesagt, es wird natürlich auch Werkstattträger geben, die überlegen, wie können sie vielleicht einige Angebote im Rahmen eines anderen Anbieters organisieren. Prinzipiell ermöglicht aber das ganze System jetzt eine weitere Perlenkette. Oder sagen wir zwei weitere Perlenketten, die das Ganze auflockern. Also im Idealfall sind sie in einer Region, wo es dann wirklich eine gute Werkstatt gibt, vielleicht auch einen guten anderen Anbieter, der bestimmte Angebote vorhält, eine gute Vernetzung, Budget für Arbeit und auch noch ganz viele andere Sachen. Das wäre so die idealtypische Wunschliste, glaube ich, sowohl der Politik, aber auch uns als Leistungserbringer. Ob das wirklich so klappt, hängt aber wieder ganz viel davon ab, wie die ganzen Sachen umgesetzt werden. Beim Budget für Arbeit haben wir es vorhin gehört. Das, was wir aus Rheinland-Pfalz gehört haben, sind, glaube ich, unglaublich gute Erfahrungen, die da gemacht wurden. Die Frage ist nur, kriegt man die jetzt auch in jedes Bundesland übertragen? Und reicht auch die gesetzliche Grundlage, die wir momentan haben oder ab 2018 haben, dazu aus? Also das Thema Arbeitgeberbrutto, Arbeitnehmerbrutto, das ist für viele ganz trivial. Also wir haben es heute Morgen gelernt, das ist überhaupt nicht trivial. Und daran wird sich eventuell entscheiden, ob jemand das macht oder es nicht macht. Und auch die Erfahrungen, wir haben mit sehr vielen Hamburger Kollegen zu tun, die Erfahrungen aus Hamburg zeigen, die Budgets funktionieren nur, wenn die finanziell gut ausgestattet sind. Wenn es ein Netzwerk gibt, dann müssen auch möglichst viele Player drin sein, da darf nicht nur ein Leistungserbringer drin sein. Und wenn aber natürlich auch das Thema Begleitung geklärt ist. Also wenn der Arbeitgeber nicht weiß, wen er ansprechen soll, dann ist ihm, meine Meinung, der Minderleistungsausgleich erstmal relativ egal. Und wir haben sehr, sehr viele Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen, jetzt wir als Bundesarbeitsgemeinschaft. Und immer wieder kommt die Frage, wer ist denn für uns da, wenn es brennt? Dann kann man immer wieder nur sagen, in dem Fall der, in dem Fall der, in dem Fall der. Also ich glaube, Herr Bauer hat es gesagt, oder ich weiß nicht mehr, wer es vorhin gesagt hatte, allein dem Arbeitgeber zu erklären, unsere drei, vier Welten, das ist manchmal schon relativ schwierig. Und wenn er dann noch bei der Stange ist, dann sollte man ihn wenigstens mit Verbindlichkeiten bekommen. Und es geht natürlich nur, wenn ich sagen kann, die Begleitung ist geklärt und der Minderleistungsausgleich ist wenigstens 2 Jahre geklärt. Ich glaube, auch ein Arbeitgeber wird sich sehr ungern auf die Sachen einlassen, vielleicht nur 1 Jahr die Höhe zu wissen. Ich glaube, solche Sachen sind für Arbeitgeber wichtig, sind aber auch für den Menschen mit Behinderung wichtig. Und was wir jetzt erleben, ist, dass es jetzt schon die ersten Ausführungsgesetze gibt. Sie haben sicherlich gestern, ich war nicht da, schon einiges dazu gehört. In einigen Bundesländern gibt es Ausführungsgesetze, das heißt, da weiß man schon ein bisschen, wie es SGB neu umgesetzt wird. In anderen Bundesländern ist noch gar nichts passiert. Das heißt, da wird relativ kurzfristig was kommen. Und da müssen natürlich dann diese ganzen Regelungen, auch diese guten Erfahrungen, die müssen da irgendwie rein. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, das, was Sie heute gehört haben aus Rheinland-Pfalz, ist toll, dann sollte das irgendwie eine Regelung. Es gibt jetzt in Niedersachsen das erste Budget für Arbeit nach dem neuen Recht. Das ist richtig toll weiterverarbeitet. Ob das jetzt aber ich komme übrigens auch aus Thüringen, ob das jetzt in Thüringen so sich niederschlägt oder in Baden-Württemberg, gerade in Gegenden, wo wir kommunalisiert sind, ist eine Riesenfragestellung. Und wenn Sie Pech haben, kriegen Sie da einen riesen Fleckenteppich, der in der einen Region relativ gut sein kann, in der anderen vielleicht auch schlecht. Also da hat man durchaus Spielmöglichkeiten, was Gutes zum Ausprobieren. Man hat aber auch ein bisschen die Gefahr, dass vielleicht viele Dinge nicht ganz so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Aus Trägersicht oder aus Erbringersicht glaube ich trotzdem, dass es eine Riesenchance ist, auch das ganze Werkstattsystem weiterzuentwickeln. Nämlich auch zu gucken, was kann ich denn noch zu meiner Leistung ergänzen. Und da gehört natürlich, Sie hatten es gesagt heute Morgen, ein gutes Integrationsmanagement dazu. Und das würde daran anschließen, dass ich als Werkstatt natürlich auch Budget für Arbeitsplätze begleiten darf. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz ist es so. In anderen Bundesländern gibt es schon wieder so eine Engführung, die aus meiner Sicht nicht relativ gut ist. Aber ich habe ja nur begrenzt Zeit, glaube ich, deshalb komme ich jetzt zum dritten Punkt. Oder vielleicht zum zweiten nochmal eine kurze Anmerkung, auch das Thema andere Anbieter. Könnten Sie mich jetzt fragen, warum habe ich das bei uns jetzt nicht als Risiko aufgeführt? Was heißt denn, die Werkstätten verlieren jetzt was vom Kuchen, wie auch immer. Ich glaube, es wird überhaupt nicht so sein. Ich glaube, es wird hoffentlich in die Richtung Kooperation gehen. Herr Bauer hat es gesagt, es gibt ein paar Ausnahmeregelungen. Ansonsten ist es äquivalent zur Werkstatt. Die Ausnahmeregelung kann man jetzt gut oder schlecht sehen. Ich glaube, sie ermöglichen zumindest noch einen einigermaßen ordentlichen Wettbewerb. Und am Ende steht und fällt es mit dem Wunsch und Wahlrecht des Menschen mit Behinderung, wenn man das ernst nimmt, wo er eigentlich hin möchte. Ob das vor Ort ernst genommen wird, ist wieder eine andere Sache. Aber an sich glaube ich, Das ist nichts, wo jetzt die Werkstatt Angst vor haben muss, sondern im Gegenteil, man sollte versuchen, lokale Kooperationen zu ermöglichen. Komme ich zum dritten Thema. Das ist vielleicht jetzt hier ein bisschen weiter weg, aber für uns eine Riesenchance ist, das BTRG hat auch die Werkstättenmitwirkungsverordnung geändert. Das heißt, wir haben mehr Mitbestimmungsrechte für Werkstattbeschäftigte, wir haben das Thema Frauenbeauftragte, wir haben endlich eine Finanzierung, noch nicht ganz geklärt, leider, für überregionale Werkstatträte. Warum ist das für uns wichtig? Weil das ganze Thema Befähigung der Werkstattbeschäftigten für uns deutlich verbessert. Wenn die Werkstattbeschäftigten jetzt in der Lage sind, sich auch finanziell, ja, ich sag mal, einen geeigneten Rahmen zu nehmen, um sich selbst zu vertreten. Das ist auch für uns als Sozialunternehmen relativ wichtig. Und ich glaube, das ist was, was immer wieder so ein bisschen hinten runterfällt, aber ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Änderungen für uns im BTAG aus der Sicht der Menschen. So, jetzt denke ich kurz, gibt es bis hierhin Nachfragen? Mindestens drei Stück.
Machen Sie, ja, ja.
So, zwei Punkte habe ich noch auf meinem Zettel zum Thema Chancen. Einer davon ist das Wunsch- und Wahlrecht. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ein alter Hut, steht nämlich schon im SGB 9, im alten. Aber auch hier ist es so, dass es drinsteht, dass aber auch die tatsächliche Auswirkung des Wunsch- und Wahlrechts bisher jetzt nicht so war, dass man sagen kann, es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Die große Frage ist, wird das jetzt mit dem neuen SGB 9 stattfinden? Das Wunsch- und Wahlrecht ist an einigen Stellen nochmal explizit genannt. Für uns gibt es eine Stelle, die wird momentan auch nicht so richtig diskutiert, ist aber auch relativ wichtig. Und zwar gibt es den Paragraph 62, der nennt sich tatsächlich Wunsch- und Wahlrecht des Menschen mit Behinderung. Und da geht es zum Beispiel darum, dass der Werkstattbeschäftigte, wenn es die Möglichkeit gibt, auch gemeinsam Leistungen in der Werkstatt in Anspruch nehmen kann und bei einem anderen Anbieter. Das heißt, es gibt ein Kooperationserfordernis, sagen wir mal so. Das steht erstmal so lapidar drin und der Paragraph ist auch relativ, ein bisschen schwierig formuliert, weil wir noch nicht so richtig wissen, wie wir umsetzen. Aber es heißt nichts anderes, als dass man natürlich mal sich vorstellen könnte, wie sieht denn Teilhabe im Arbeitsleben in 10, 15, 20 Jahren aus oder vielleicht auch nächstes Jahr. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, tatsächlich vor Ort Kooperationen zu entwickeln, sodass wirklich ein Werkstattbeschäftigter Montag bis Mittwoch da ist, Donnerstag bis Freitag da oder sich halt das zusammensucht, auch Stichwort Modularisierung, was für ihn das Wichtige ist.
Die Werkstätten verpflichtet zur Kooperation?
Sowohl die Werkstätten sind verpflichtet, als auch der andere Anbieter. Und koordinieren muss das der verantwortliche Leistungserbringer. Wer ist der verantwortliche Leistungserbringer? Das haben wir auch nicht gewusst, haben das BMAS gefragt. Die haben das bestätigt, was wir vermutet haben. Das ist der, wo man das arbeitnehmerliche Rechtsverhältnis hat. Wie gesagt, ein ganz kleiner Paragraph, der aber für die Zukunft durchaus wichtig sein könnte und den Sie auch, ich weiß jetzt nicht, wo Sie alle herkommen, aber wenn man so in diesem Bereich unterwegs ist, sicherlich nochmal genau anschauen sollte.
Ja. Das würde bedeuten, also es gibt einen anderen Leistungsanbieter, der macht sein Angebot, gestaltet das eher virtuell, sucht für seine Leute die Arbeitsplätze irgendwo in der Region, in kleinen und mittleren Unternehmen und könnte sozusagen persönlichkeitsbildenden Maßnahmen, wie das ja immer so schön heißt, in den Werkstätten einkaufen bei der Werkstatt.
Genau, so. Genau. Das würde das bedeuten. Okay. Aber man muss auch hier sagen, es muss natürlich auch der Kostenträger mitspielen. Weil es braucht dann, klar, eine Leistungsvereinbarung mit beiden. Und man muss auch irgendwie definieren, wer macht was, wer bekommt was, wie wird es finanziert. Und das ist ein Thema, da würde ich beim Risiko noch dazu kommen. Finanzierung ist momentan bei uns, klar, komplex finanziert. Aber Wunsch und Wahlrecht ist in dem Kontext zumindest ein sehr großes Thema. Kommen wir zur fünften Chance und damit auch zur letzten. Es gibt noch ganz viele andere, aber ich musste mich ja auf fünf beschränken, weil ich dachte, das macht irgendwie Sinn.
Ja, das macht es uns leichter.
Genau. Und zwar, das ist das große Thema Wirksamkeit. Auch hier schrecken wahrscheinlich erstmal die meisten auf, weil wir damit, vielleicht jetzt mal von der Erklärungshilfe, in der Regel relativ wenig Erfahrungen haben. So, der Gesetzgeber hat uns jetzt den Begriff Wirkungen und Wirksamkeit einfach ins Gesetz geknallt und hat ihn überhaupt nicht erklärt. Es gibt eine Definition, da steht drin, wirksam ist, was wirtschaftlich ist. Das ist jetzt eine schwierige Definition, die hoffentlich nicht so in die Praxis gelangt. Fakt ist, wir haben die Wirksamkeit, insbesondere im Thema Eingliederungshilferecht. Wir haben aber auch das Thema Wirkung vorne bei den Fragen Zuständigkeiten bzw. Teilhabeverfahren und so weiter. Die große Frage ist jetzt, jetzt kann ich wieder nur für unsere Organisation sprechen, wie übersetzen wir dieses Thema eigentlich in die Praxis? Was ist Wirksamkeit? Jetzt könnte man auch da sagen, es ist ein Risiko für uns, finde ich aber nicht, weil ich glaube, es ist eine Riesenchance zu überlegen, was ist denn eigentlich eine wirksame Teilhabeleistung? Ab wann wird denn eine Werkstattleistung wirksam? Ab wann wird denn eine Assistenzleistung wirksam? Ab wann wird eine Bildungsleistung wirksam? Wie wird überhaupt das ganze Setting dargestellt? Und da sind wir sicherlich noch in den Kinderschuhen, die Leistungsträger teilweise aber auch, das Thema ist, denke ich, auch. Und für uns ist einfach eine Chance, nochmal zu überlegen, wie können wir eigentlich den Mehrwert, der da passiert, transparent darlegen. Der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, seit 3-4 Jahren sind wir im Bereich der Lebensqualitätsmessung unterwegs. Das heißt, es gibt durchaus schon Werkstätten, die befragen ihre Beschäftigten, wie ist denn eure Lebenszufriedenheit und so weiter. Das ist alles noch auf einem sehr rudimentären Level, das muss alles ausgebaut werden. Aber durch das Gesetz haben wir gewissermaßen auch die Notwendigkeit, jetzt zu überlegen, wie können wir eigentlich in den Wirksamkeitsdialog eintreten, was muss da passieren. Das erfordert aber nicht nur, dass wir uns Gedanken machen, sondern wir müssen sich alle in der Szene Gedanken machen, weil auch da wäre es schön, wenn wir immer mit einer gleichen Sprache sprechen. Momentan sprechen wir da auch noch sehr unterschiedliche Sprachen und es wäre gut, das zusammenzuführen. Das sind so die 5 Chancen aus Sicht der Werkstätten. Wenn Sie jetzt wahrscheinlich den Werkstattleiter oder Leiterin fragen, dann würde vielleicht was ganz anderes sein. Das ist aber das, was ich so aus den letzten 2 Jahren, glaube ich, so ganz grob destillieren konnte. Kommen wir zu den Risiken. Da habe ich nur 3 genommen. Das heißt, die Waage ist eigentlich gut. Wir haben eigentlich 5 Chancen, 3 Risiken. Aber die Risiken könnten recht heftig sein. Erstes Risiko ist, das ganze Thema, wir hatten es heute Morgen auch schon, und auch da hatten wir schon unterschiedliche Meinungen, Fachausschuss Teilhabeplanverfahren. Also wir haben hier was im Gesetz stehen, und zwar der Fachausschuss besteht weiterhin. Das ist ja im Prinzip der, der so darüber entscheidet, welche Leistung die richtige ist, wo die Leistung die richtige ist und in welchem Umfang die Leistung gewährt wird. Jetzt gibt es da ganz unterschiedliche Aussagen. Der Fachausschuss bleibt im Gesetz, der wurde nicht gestrichen. Aber sobald ein Teilhabeplanverfahren zu Trage kommt oder zu Tagen kommt, dann gibt es keinen Fachausschuss mehr. So, das heißt, die große Frage ist, ab wann startet eigentlich ein Teilhabeplanverfahren? Jetzt haben wir uns mit ganz, ganz vielen Praktikern unterhalten und haben zu ca. 50 Meinungen dazu. Wir haben auch offizielle Anfragen an das BMAS gestellt und haben dann offiziell eine Antwort gekriegt, die eigentlich unsere Rechtsauffassung bestätigt hat. Und zwar der klassische Erstaufnahmefall in der Werkstatt, wenn keiner weiter beteiligt ist, außer die BA, ist weiterhin Fachausschuss. Das ist das, was wir eigentlich alle so gedacht haben. Jetzt gibt es, habe ich heute Morgen ganz neu gehört, wohl ein neues Schreiben, da gibt es jetzt wieder eine andere Rechtsauffassung. Fazit, ich kann Ihnen zu diesem Thema heute immer noch nichts sagen, weil es immer noch relativ unklar ist, ab wann dieses Teilhabeplanverfahren eigentlich greift. Im Gesetz steht es relativ klar, sobald mehrere Leistungsträger beteiligt sind, gibt es das, oder sobald es mehrere Leistungsgruppen sind?
Gesamtplan?
Oder? Nee, Teilhabeplan. Okay. Den Gesamtplan gibt es ja immer von den überörtlichen, also vom Träger, der Eingliederungshilfe.
Alles klar.
Aber Teilhabeplanverfahren ist ja vorgeschaltet und der Gesamtplan ist ein Teil des Teilhabeplanverfahrens.
Ja, ja, aber ist doch unabhängig davon, wie viele Leistungsträger sind.
Da ist ja in der Regel der Trägereingliederungshilfe beim Gesamtplan. Ja, okay. Da gibt es ja nur einen, der ist jeder für.
Was für ein Schreiben ist das an jetzt intern?
Ich habe es noch nicht gekriegt, ich habe heute Morgen nur gehört, dass es bald kommt. Fakt ist, dass wir auch in den Ländern sehr unterschiedliche Arten haben, damit umzugehen. Weil natürlich gibt es im Rahmen des Teilhabeplanverfahrens auch sowas wie eine Teilhabeplankonferenz. Das ist relativ analog zu dem Thema Fachausschuss. Das heißt, die Frage ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, wie man die Regularien erweitert oder ändert, sondern eher zum einen, in welchem Gremium ist der Mensch mit Behinderung besser vertreten oder kann sich auch besser durchsetzen. Und zum anderen aber auch, wie können jetzt Sachen, die Netzwerke, die schon vor Ort da waren, wie können die irgendwie weitergelegt werden? Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen in den Bundesländern. Insofern, das ist ein Riesenthema für uns, weil die Rechtslage einfach relativ unklar ist. Gar nicht mal, weil wir jetzt wissen, Fachausschuss nein oder ja, sondern weil wir es eben noch nicht wissen. Das ist so ein bisschen, und wenn man dann teilweise auch so Äußerungen von einigen politischen Akteuren hört, dann ist man sich nicht ganz sicher, wie man das jetzt ab 2018 bewerten soll. Insofern, falls Sie da auch aus Ihrer Praxis schon Informationen haben.
Ja. Was will denn die BLG-DFL? Was ist Ihre Haltung dazu? Fachausschuss erhalten?
Nee, so leicht haben wir es uns nicht gemacht. Unsere Haltung ist, Fachausschüsse, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, waren schon immer sehr unterschiedlich in den Ländern ausgestattet. Es gibt Fachausschüsse, da sind die Regularien so eng, die sind Bestandteil des Landesrahmenvertrags zum Beispiel. Es gibt Fachausschüsse, da ist es nicht so. Wir haben uns dafür ausgesprochen, wenn Fachausschuss, dann qualitativ hochwertiger Fachausschuss mit den Richtlinien der DRR, vertraglich geregelt, vielleicht Landesrahmenvertrag und so weiter. Das ist aber jetzt nicht die einzige Position, sondern die zweite Position wäre, wenn Teilhautlandverfahren, dann aber so, dass es eben nicht am grünen Tisch oder am grauen Tisch erfolgt, sondern dass Teilhautlandkonferenzen obligatorisch sind. Auch das ist nicht unbedingt so, sondern der Mensch mit Behinderung muss natürlich einfordern und dass die Menschen auch befähigt werden dazu. Also da ist schon ein Spannungsverhältnis aus unserer Sicht. Und es wird auch darauf ankommen, wie die unabhängigen Beratungsstellen vor Ort funktionieren und ob es überall welche gibt.
Ja. Um Ihre Frage zu beantworten, ob eine andere Verlautbarung bereit hat, ich habe eine gehört, und zwar wird ja bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation gemeinsame Empfehlungen zum Thema Reha-Prozesse erarbeitet. Ja. Und von dort kam eine Information des BMAS-Vertreter, die Auffassung vertreten hat, dass im Fall einer Neuaufnahme eigentlich regelhaft mehrere Leistungsträger sozusagen ins Spiel kommen, weil in der Regel nach dem Eingangsverfahren im Berufsbildungsbereich der Arbeitsbereich folgt. Und der hat daraus geschlussfolgert, dass folglich das Teilhabeplanverfahren durchzuführen ist. Wir haben als Diakonie auch eine Anfrage ans BMAS gerichtet, welche dieser Auffassungen jetzt eigentlich sozusagen die richtige ist oder die gültige ist, und warten da auch auf eine Antwort.
Genau, diese Argumentation kennen wir, die finde ich falsch. Weil man kann ja gar nicht sagen, dass er nach dem Eingangsverfahren im Berufsbildungsbereich automatisch der Arbeitsbereich folgt. Das wäre jetzt vorweggenommen. Das ist ja das, was wir nicht machen wollen. Insofern war ich nicht mal sehr überrascht.
Nicht unbedingt in der Werkstatt, aber das Arbeit anschließt, ist ja klar.
Genau, wenn Arbeit anschließt, dann kann es ja auch ohne Reha-Träger sein. Mhm. Deshalb fanden wir diese Argumentation relativ dünn. Wir hoffen auch nicht, dass die sich durchsetzt. Ziel ist ja nur die Verwirklung auf den ersten Arbeitsmarkt, theoretisch.
Aber zu schauen, nicht so schnell? So schnell?
Nicht arbeitsfähig wird.
Ja, bitte so schnell.
Das könnte.
Unwahrscheinlich. Ne?
Aber Fakt ist, dass im Prinzip beim Eingangsverfahren noch nicht feststeht, dass später mal mehrere Kostenträger beteiligt sind. Das würde man was vorwegnehmen. Aber gut, wir wissen es, glaube ich, alle noch nicht definitiv. Insofern müssen wir gar nicht in den Nebel stochern. Das ist ein Risiko, weil wir es einfach noch nicht wissen, und wir sehen noch, wie es am 2018 umgesetzt wird.
Eine Anmerkung noch, auch wenn es ein bisschen frech klingen mag, aber doch das Wunsch- und Wahlrecht grundsätzlich begrüßt wird, dann kann doch aber ein Teilhabeplanverfahren auch nur begrüßt werden, wäre doch eigentlich nur folgerichtig, beziehungsweise warum ist dann sozusagen, werden Sie es als Werkstätten für ein Risiko, wenn Teilhabeplan...
Ich werde sogar für die Menschen als Risiko, hatte ich ja versucht zu erklären. Die Teilhabeplankonferenz ist nicht verbindlich geregelt im Teilhabeplanverfahren. Das heißt, es ist auch durchaus möglich, dass ein Teilhabeplanverfahren nur in Form von Aktenwälzen und Umlaufverfahren geklärt wird. Und das wäre dann zu einem klassischen Fachausschuss. Aber das ist halt, deshalb steht und fällt mit der Befähigung der Menschen, auch die Rechte wahrzunehmen. Die stehen im Gesetz, aber sie sind nicht verbindlich, sie sind nicht obligatorisch. Und das ist der Unterschied. Komme ich zum zweiten Risiko. Und da habe ich mir das Thema Mindestmaß wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung aufgeschrieben. Herr Bauer hat ja auch gesagt, was Sie sich noch gewünscht hätten als BRGIF, wir als BRGWFDM hätten uns gewünscht, dass man bei dem Thema Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf endlich mal eins weiterkommt. Jetzt hatten wir eigentlich, also alle Verbände sind eigentlich Hand in Hand aufs BMAS gelaufen und wir sind gegen eine Mauer geprallt, die uns einfach nicht hervorkommen lassen. Warum ist dieses Thema für uns so wichtig? Weil es immer noch 30.000 Menschen gibt in Deutschland, die eben kein Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben haben. Wir haben 30 bis 35, was unsere Statistik sicherlich vielleicht auch ein bisschen mehr. So, das heißt, da gibt es halt nur die Möglichkeit der Tagesfutterstätte. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir wollen alle in Werkstätten oder alle beim anderen Anbieter haben, aber es geht darum zu sagen, pass auf, diese Menschen sollten auch wählen können. Das ist momentan nicht gegeben. Wer sich mal ein bisschen genauer mit diesem Thema Mindestmaß wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung auseinandersetzt, der wird merken, es geht eben nicht um das Mindestmaß, sondern es geht um das Ausmaß der Betreuung und so weiter. Und da wird dann meistens ein Schuh draus. Das Bundessozialgericht hat schon in den 80er Jahren gesagt, dass man ein Mindestmaß nicht bestimmen kann, beziehungsweise man muss es immer so auslegen, dass eigentlich jeder Mensch es schafft.
Mehr als null.
Genau.
Mehr als null.
Mehr als null. Das hat man 1983, jetzt haben wir 2017. So, und für diese Personengruppe wurde wieder nichts geändert. Wirklich wieder mal gar nichts. Das ist ein Punkt. Und jetzt gucken wir uns das Thema mal andersrum an. Wir haben immer mehr Menschen.
Das stimmt nicht, die Risiken haben zugenommen. Aber in anderen Bereichen. Ja, nicht gut. Im Bereich Arbeit, sondern
steht okay, es wurde schlechter. Okay, ja. Es wurde schlechter. Gut. Jetzt gucken wir uns mal die ganze Sache andersrum an. Wir haben immer mehr Menschen in Werkstätten, die deutlich älter werden jetzt. Und natürlich auch abnehmen ihrer Leistungsmöglichkeit, aber auch zunehmend in der Betreuungsnotwendigkeit. Da hätte man dieses Konstrukt des Mindestmaßes natürlich auch andersrum auch gebraucht, weil wir wirklich relativ, die eine Werkstatt vielleicht mehr, die andere weniger, Schwierigkeiten haben, diese Menschen noch im Arbeitsbereich zu halten. Klar, es gibt Übergangsgruppen, es gibt Anlerngruppen, es gibt auch Ruhegruppen, aber die Praxis hat gezeigt, dass das nicht überall wirklich gut funktioniert. Das ist auch da. Herr Bauer hat gesagt, dass es da richtig harte Kanten gibt. Und wir haben diese Kanten im System. Und das Bundesteilhabegesetz hätte eigentlich ein bisschen helfen können, diese Kanten abzumildern. Ist leider nicht passiert. Und auch das gehört leider zu der Wirklichkeit, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Weil es kann natürlich nicht sein, wenn jemand, selbst wenn es vielleicht für viele hier nicht der Wunsch ist, in der Werkstatt zu sein, aber es kann nicht sein, dass jemand 40 Jahre in der Werkstatt war und dann kurz vor seinem Eintritt in die Rente dann noch Gefahr läuft, wieder in die Tagesförderung zu kommen. Aber das ist durchaus Realität, beziehungsweise die Gefahr droht. Und daran hat sich leider momentan nichts geändert. Das hätte man ändern können. Hätte man beide Sachen miteinander eigentlich gut kombinieren können. Ist nicht passiert.
Darf ich noch um einen Punkt ergänzen?
Ja, gerne.
Weil es geht auch um Menschen mit psychischen Krankheiten.
Ja.
Das ist nämlich nur an wenigen Tagen, zu wenigen Zeiten in der Woche, aber da richtig viel auch leisten können.
Ja.
Wenn das unterhalb dieser magischen Grenze 15 Stunden, oh Gott, die eher keiner weiß so genau, weil das sind auch viele, viele Personen in
Deutschland. Ja gut, die 15 Stunden
Menschen mit Erwerbsfähigkeit.
Genau, die, sind ja, die 15 Stunden sind ja diese Erwerbsfähigkeit.
Ja.
Aber klar, ja, das ist mein. Gut, komme ich zu meinem letzten Risiko. Und das ist ein richtig großes Risiko. Es klingt jetzt nicht ganz so interessant, ist aber für uns wahrscheinlich das, was uns in den nächsten 5 Jahren richtig beschäftigen wird, und das ist bei uns das Thema Vertragsrecht. Und für alle, die Leistungserbringer werden wollen, wird das wahrscheinlich auch in Zukunft ein Riesenthema. Auch natürlich für die Kostenträger hier im Raum. Das Vertragsrecht ändert sich so gut wie alles. Es ändern sich die Inhalte nicht unbedingt, aber sie brauchen neue Leistungsvereinbarungen, sie brauchen neue Vergütungsvereinbarungen, sie brauchen neue Landesrahmenverträge. Und das alles ab 2020. Jetzt haben wir noch 2 Jahre Zeit, das klingt gut. Wer beweist, dass so ein Landesrahmenvertrag teilweise 5 bis 6 Jahre Aushandlungszeit bedarf?
6 Monate können Sie euch vorordnen, das wird immer weiter.
Konnte man bisher auch, haben wir nicht viele gemacht. Also in Thüringen wahrscheinlich schon, also
mit, ja. Mit den Ländern sind wir uns eigentlich einig, mit dem Bundesland, dann ist auch die nächste Sitzung dazu geben.
Dass es nur noch Rechtsverordnungen gibt?
Nein, nicht nur noch, aber dass das Mittel stärker benutzt wird, wenn eben bestimmte Dinge oder Linien, die man sich eben gibt, oder kurz. Wir machen das ja in sehr konzertierter Aktion gemeinsam mit den Kommunen und den Wohlfahrtsverbänden. Ich denke, das ist durchaus große gemeinsame Schnittmengen, was man unbedingt festhalten will, wenn man
auch möchte. Klar, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die wenigsten Interesse an einer Rechtsverordnung haben. Also, wenn man das Beispiel Rheinland-Pfalz, da gibt es eben keinen Landesrahmenvertrag, sondern jetzt eine Rechtsverordnung. Aber unabhängig davon, es wird sehr, sehr viel zu arbeiten sein. Und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die im Vertragsrecht komplett neu sind. Also auch neue Verfahren, neue Begriffe. Ich hatte vorhin den Begriff Wirksamkeit angedeutet. Es gibt jetzt aber auch andere Modalitäten. Leistungsvereinbarungen werden schiedsstellenfähig. Ist so lapidar, aber das ist was ganz Wichtiges. Weil Sie können damit bestimmte Sachen steuern oder eben nicht steuern. Also da wird ganz, ganz viel passieren. Das wird im Zweifel der Mensch mit Behinderung wahrscheinlich jetzt eher am Rande mitbekommen, aber das ist natürlich das, was zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger vereinbart werden muss. Und ich glaube, man kann halt nur ordentlich ein Angebot machen, wenn auch die Vertragsgrundlagen irgendwie geklärt sind. Und dann komme ich gleich noch zu einer besonderen Art des Risikos, und das ist aus unserer Sicht natürlich, wie kriegt man personenzentrierte Teilhabe auch personenzentriert finanziert, so wie das Gesetz möchte. Momentan haben wir zumindest im Bereich der Teilhabe im Arbeitsleben in der Werkstatt eine Art Institutionsfinanzierung, weil wir auch weiterhin den Rechtsanspruch einlösen können. Sie können den Rechtsanspruch auf Teilhabe im Arbeitsleben eben nicht beim anderen Anbieter eingelöst bekommen, sondern der wird weiterhin nur bei der Werkstatt eingelöst. Insofern besteht für uns weiterhin die Frage, wie kriegen wir natürlich auch, sagen wir, Vorhalte, Strukturen und so weiter, auch sowas, wie kann man das abbilden in der Finanzierung? Und das wird ein Riesenthema für uns sein. Kann ich eigentlich nur zum Fazit kommen, weil ich glaube, wir sind auch relativ gut durch, oder?
Ja, aber wir sind gut in der Zeit. Also.
Sehr gut. Und das ist so ein bisschen, wir haben, glaube ich, relativ viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Für uns als Werkstattträger muss es jetzt darum gehen, uns tatsächlich weiterzuentwickeln. Und da hilft uns das Gesetz an der einen oder anderen Stelle schon relativ gut, weil wir einfach unser Angebot erweitern können und auch im Sinne des Menschen mit dem wir genau gucken können, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Also nicht jeder Werkstattträger muss jetzt eine Inklusionsfirma haben. Viele haben es, 40% der Werkstattträger haben auch Inklusionsfirmen. Sinnvoll. Jetzt kann man gucken, macht das auch Sinn, Budget für Arbeit anzubieten? Macht das Sinn, das noch weiter anzubieten? Macht das Sinn, vielleicht einen anderen Träger noch anzubieten? Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Was wir uns natürlich noch ein bisschen mehr gewünscht hätten, ist, dass das Ganze noch ein bisschen flexibler ist. Dass man vor Ort noch ein bisschen mehr probieren kann, was wirkt denn, was wirkt nicht. Das BTAG hat ja auch so eine Klausel, dass man bestimmte, ja, ich sag mal, Pionierprojekte, Modellvorhaben fördern kann. Wie das jetzt gelingt, wird man sehen. Ich bin morgen auf der Veranstaltung, da sind wahrscheinlich auch einige von Ihnen. Da geht es darum, Prävention vor Rehabilitation. Also das BMA ist jetzt 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Und mal gucken, wo die hingehen und ob die gut genutzt werden. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Aber Fakt ist, ich glaube, wir müssen uns alle weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass das ganze Gesetz durchaus eine Chance ist, in einzelnen Bundesländern gute Sachen auszuprobieren. Aber man sollte immer wieder auch nochmal daran denken, mit welchem Anspruch das Gesetz gestartet ist vor 4 Jahren. Und zwar gleiche Lebensverhältnisse oder zumindest Anspruchsrealitäten, Frau Rustige lacht schon, könnt ihr nicht verdenken, für Menschen mit Behinderung in der ganzen Bundesrepublik zu etablieren. Das gelingt aber nur, wenn man sich auch an dieses Gesetz hält. Und wenn es denn nicht vor Ort heißt, nö, wir sehen das anders, nö, das können wir nicht finanzieren. Und das, keine Ahnung, das ist im Gesetz nicht klar drin. Also da ist, glaube ich, schon noch Nachbesserungsbedarf. Und wir hoffen auch sehr, dass einige Paragraphen noch nachgebessert werden. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kaufmann. Jetzt haben Sie noch die Gelegenheit, Diskussionen, Nachfragen.
Mittagspause
ruft. Das ist das Letzte, was ich noch aufrufen konnte, aber da würden wir uns wahrscheinlich ein bisschen überfordern, wurde ich angesprochen in der Pause nochmal. Es wurde ja schon einiges gesagt zum neuen BTHG, jetzt nochmal ganz speziell was sagen. Am Eingang war ja die Frage, ob wir das, was Herr Rösch am Anfang dargestellt hat, da war ja ein bisschen die Frage, das kam ja aus der Sicht des Landes Rheinland-Pfalz, da kam ja die Frage, wird quasi die neue Ausgangslage ausreichend abgebildet. Ich hatte schon den Eindruck jetzt auch aus der Diskussion mit Ihnen, dass das der Fall war. Da wäre jetzt nochmal die Frage, gibt es da ganz speziell zu Fragen oder Anregungen von Ihnen dazu? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt in die Pause entlassen. Also es verschiebt sich jetzt alles um eine Viertelstunde, ne? 12.45 Uhr geht es weiter. Da ist es ja so, dass es wird ein Abschluss. Wann geht es weiter? Um halb zwei geht es weiter, ne? Also 13.30 Uhr. Ich habe hier meinen Zeitplan schneidet hier ab. Also 13.30 Uhr. Da wird es ja so sein, dass aus den 4 Foren jeweils also einer kurz berichten werde. In diesem Forum werde ich sein, aber ich gehe davon aus, dass es auch nochmal Rückfragen geben wird aus dem Plenum. Und da werde ich dann sicherlich jetzt an Sie als Teilnehmende oder als Sie als Referenten verweisen, dass, wenn da Rückfragen kommen, dann Sie vielleicht auch nochmal gefragt sind, beziehungsweise Sie dann sich auch nochmal, wenn ich da was vortrage, dass Sie das ergänzen möchten, haben Sie dann auch die Gelegenheit dazu. Ich sage das nur jetzt schon, damit Sie sich quasi darauf einstellen können, wie das dann weiter verläuft. Dann danke ich Ihnen herzlich für die Mitwirkung an diesem Forum. Ich danke den Referenten für ihre Beiträge. Wünsche weiter eine gute Tagung, eine gute Pause jetzt und wir sehen uns ja um 13:30 Uhr dann wieder. Vielen Dank.